Ryan in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute, warum Geschichte, Gegenwart und Zukunft bestimmt. Hallo und guten Tag, lieber Brian.
Hi, Mareike.
Grüß dich. Ich freue mich sehr, dass wir uns sprechen. Und wir haben in der heutigen Folge mal wieder einen Gast. Herzlich willkommen, lieber Matthias Potmann.
Hallo, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist und dich mit uns unterhalten möchtest. Würdest du dich einfach mal ein bisschen vorstellen und uns erzählen, wer du bist und was du machst?
Ja, du hast mir ja schon vorgestellt mit dem Namen, Matthias. Ich bin Mitte, Ende, Anfang. Nein, ich bin 30 Jahre alt, bin studierter Historiker. Das klingt immer so wie so, als ob ich so ein Jackett anhätte mit so Ärmelabziehern drauf. Aber ich bin Geschichtslehrer und Sozialwissenschaftslehrer am Gymnasium im Lohkamp in Mahl und zusätzlich auch noch ehrenamtlich in der Mahler Bürgerstiftung aktiv.
Das heißt, in der Mahler Bürgerstiftung aktiv. Was macht so eine Bürgerstiftung? Was machst du in der Bürgerstiftung? Und was hat das mit deinem Beruf als Geschichtslehrer und Sozialwissenschaftslehrer zu tun?
Also mit dem Beruf direkt zu tun hat es nicht unbedingt. Eine Bürgerstiftung ist eine Stiftung, die sich aus der Mitte der Stadtgesellschaft heraus ergibt, dass sich Bürger zusammentun, die gemeinsam was Gutes für die Stadt vorhaben. Und einfach da anpacken, indem sie also Kontakte herstellen oder vielleicht auch Geldmittel hergeben für Projekte, die der Stadtgesellschaft gut tun, wo gute Ideen im Raum stehen, die aber vielleicht zu klein sind, um von Förderprogrammen vom Bund oder vom Land irgendwie gefördert zu werden.
Jetzt hast du schon so ein super Stichwort gegeben und gesagt, die der Stadt Gutes tun. Was ist denn eines der Projekte, die du mit organisiert oder sogar initiiert hast? Und warum ist das etwas Gutes für die Stadt? Was ist das für ein Projekt?
Ja, wir haben den griffigen Titel Straßengeschichten dafür ausgewählt. Es geht nämlich um die Erklärung von Straßennamen. Also wir wollen, seit 2017 machen wir das monatlich, Straßennamen in Mahl, die eine besondere lokale Beziehung haben, entweder zur Stadtgeschichte, weil es Flurnamen sind, weil sie an alte Bauernhöfe erinnern oder weil sie im Namen tragen von Personen aus der Stadtgeschichte und vielleicht auch aus der lokalen Geschichte der Region. Über diese Namen wollen wir informieren und aufklären, weil wir den Eindruck haben und auch die Erfahrung gemacht haben, viele nutzen den Straßennamen alltäglich, ne, beim Bestellen im Internet, beim Navigieren irgendwie auf dem Handy. Aber ganz viele wissen eben nicht, wer die Person eigentlich war, nachdem die Straße benannt worden ist. Und wir sind eigentlich der Auffassung, dass so eine Ehrung, die mit dem Straßennamen ja verbunden ist, irgendwie auch so ein bisschen an Wert verliert, wenn irgendwann keiner mehr weiß, wer das eigentlich war. Mhm. Und dem wollen wir entgegenwirken und starten diese Straßennamen eben mit Zusatzschildern aus, wo kurz und knackig erklärt wird, wer das eigentlich war und was der geleistet hat.
Mhm. Und wann der oder die gelebt hat und dass man so ein bisschen einordnen kann, was ist das für eine Person gewesen quasi?
Genau, dass man auf den ersten Blick die wichtigsten Informationen hat und wenn man sich dafür interessiert, kann man ja im Internet zu Hause noch weiter googeln, aber dass man im Vorübergehen so ein bisschen, ich sage jetzt mal, lokale Bildung bekommt.
Mhm. Total klasse. Und welche, also kannst du ein paar Beispiele nennen? Also welche Straßen sind das in der letzten Zeit so gewesen, die ihr da mit Zusatzschildern ausgestattet habt?
Also wir waren im letzten Monat in Altmahl, da gibt es die Probst-Nihus-Straße, die ist nach einem, wie der Name schon vermuten lässt, katholischen Pfarrer benannt, der also in Mahl tätig war, der dafür gesorgt hat, dass Mahl ein Krankenhaus bekommen hat, ein katholisches Krankenhaus, was ja lange Zeit nicht der Fall war, wo man ganz nach Dorsten oder nach Recklinghausen musste, so in den 30ern und 40ern. Den haben wir vorgestellt, wir haben ehemalige Bürgermeister vorgestellt, also Leute, die eben besondere Funktionen, wichtige Funktionen in der Stadtgeschichte innehatten. Wir haben aber auch alte Flurnamen erklärt, die so ein bisschen Geschichten erzählen über Mahl als Ackerstadt, als Bürger, als Bauernstadt. Ja, so ein bisschen eine Mischung aus Flurnamen und lokalen Personen der Stadtgeschichte.
Okay, cool. Und Brian, was hast denn du damit zu tun?
Also ich habe konkret an einer Stelle die Spenden für diese Zusatzschilder übernehmen dürfen. Vor allem für mich besonders schön, dass ich für Otto Welt, den man aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so vorstellen müsste, aber in der heutigen Zeit ist wichtig, ist daran zu erinnern, warum er ein so wichtiger Sozialdemokrat war in der Weimarer Republik mit seinem Nein zum Ermächtigungsgesetz. Da durfte ich eben spenden, um diese Zusatzschilder anzuschaffen. Und wir haben gemeinsam dann auch eine Veranstaltung gemacht, um diese Straßenschilder dann eben einzuweihen. Und das fand ich richtig gut, weil man dann doppelt darauf aufmerksam macht. Einmal im Alltag, wie Matthias schon beschrieben hat. Deswegen finde ich die Idee auch so gut dahinter. Aber natürlich auch mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass man da auch nochmal ein Bewusstsein für schafft. Und ich fand, die Schulklasse hatte das auch super vorbereitet, indem sie einfach nochmal das sehr lebhaft dargestellt haben, in welcher Zeit und mit welchen Worten Otto Wels da auch klare Kante gezeigt hat. Und genau das war im letzten Jahr zum 90. Jahrestag.
Ist das also nicht immer so? Also wenn diese Zusatzschilder angebracht werden, dann gibt es nicht immer so eine Feierstunde und ein Rahmenprogramm. Das war jetzt bei Otto Wels ganz konkret eine Ausnahme, dass es so war? Oder wie ist das normalerweise, Matthias?
Eigentlich versuchen wir immer, die Nachbarn mit ins Boot zu holen. Also das ist ja auch der Kerngedanke des Projekts, dass wir die Malerbürger mitnehmen, dass die eventuell auch bereit sind zu sagen, ich nehme jetzt meinen 50er in die Hand und finanziere das Ganze mit, damit wir es möglich machen können. Aber manchmal ist das Interesse eben größer und ist auch der Rahmen angemessen, um jetzt beispielsweise auch mal den Bürgermeister dazu zu holen oder offizielle Vertreter der Stadtratsfraktion, wenn es eben Personen sind, die also eine eindeutige Verbindung haben zu gewissen Parteien, wie beispielsweise jetzt Otto Wels und die SPD. Eigentlich haben wir immer vor, die Bürger mitzunehmen, um auch zu zeigen, wir machen das ja nicht für uns, damit wir irgendwie in der Freizeit weniger Langeweile haben, sondern wir wollen ja die Menschen mitnehmen und dass es bei den Leuten in der Nachbarschaft auch ankommt.
Das finde ich total, total interessant, weil natürlich, also für Menschen jetzt aus Mal und die sich jetzt mit der Thematik Otto Wels beschäftigt haben und die in der SPD sind, da sind natürlich die Verbindungen klar. Aber jetzt für mich, ich wohne in Haltern, wir hatten hier vor kurzem noch eine große Diskussion, weil Frauennamen als Straßennamen geplant waren. Und dann ist das aber mit einer ganz knappen Mehrheit abgelehnt worden, dieser Vorschlag. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade oder ziemlich schade. Und da finde ich es sehr gut, dass das hattest du im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt, dass es auch Frauennamen gibt in Mal, die ihr erklärt. Und Brian, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie die SPD so dazu steht, Frauennamen in den Fokus zu rücken.
Ja, also du hast es schon beschrieben, es ist total wichtig. Historisch bedingt haben wir ein Ungleichgewicht auch bei der Benennung nach historischen Persönlichkeiten, dass vor allem das sehr männlich geprägt ist. Und das haben wir nochmal zum Anlass genommen in einer Ratsdebatte, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt neue Straßen benennen können und die nach historischen Persönlichkeiten benennen, dann wollen wir doch erst recht schauen, ob wir das vorwiegend erstmal nach Frauen benennen, ohne jetzt irgendwie da abwertend gegenüber anderen historischen Persönlichkeiten sein zu wollen oder lokal bekannten Persönlichkeiten. Und da haben wir uns dann mit den einzelnen Ratsfraktionen eben zusammengetan, haben das diskutiert und haben halt den Beschluss gefasst, dass eben neue Straßen vorwiegend nach Frauen benannt werden. Es gibt auch Ausnahmen, gab es auch in der Vergangenheit, aber überwiegend funktioniert das ganz gut. Aber wir haben noch einiges aufzuholen, wenn wir das langsam 50-50 erreichen wollen. Ja.
Jetzt schlage ich den Bogen mal direkt zurück zu Otto Wels, der ja in einer Zeit Politiker war, als Frauen in der Politik praktisch nicht vorhanden waren. Du hast gerade, Brian, nur so am Rande so eingeworfen, dass ja jeder weiß, dass Otto Wels mit seinem Nein gegen das Ermächtigungsgesetz so bekannt geworden ist. Aber das wissen ja möglicherweise tatsächlich noch nicht alle unserer Zuhörenden. Ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir so ein bisschen mal draufschauen, was hat Otto Wels denn da, was ist denn damals da so passiert? Und es gibt ein ganz berühmtes Zitat.
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.
Also am 23. März 1933, muss man jetzt vielleicht doch mal ein Datum hier nennen. Und das sollte einen Tag später verabschiedet werden und 94 Sozialdemokraten, die geschlossen und als einzige Partei gegen dieses Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, davon haben 24 mit ihrem Leben bezahlt. Das ist natürlich etwas, was wir uns heute gar nicht vorstellen können oder wollen und auch nicht befürchten wollen, dass das dass so etwas PolitikerInnen passieren könnte wieder. Und am 22. Juni, also nur wenige Monate später, im gleichen Jahr wurde die SPD durch Reichsinnenminister Wilhelm Frick als volks- und staatsfeindliche Organisation verboten. Das klingt echt heftig. Jetzt können wir das natürlich einordnen in den historischen Kontext. Aber wie ist das für die SPD weitergegangen? Brian, vielleicht kannst du das einmal so ein bisschen zusammenfassen. Über Geschichtsunterricht sprechen wir gleich noch, Matthias. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen die Geschichte der SPD zusammenfassen, weil das ist ja Gott sei Dank nicht dabei geblieben, dass die SPD verboten wurde.
Das stimmt. Also vom historischen Kontext muss man halt auch einfach nochmal sagen, dass wir zu Recht, wie ich finde, auch sehr stolz auf diese Rede und den Mut der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind, die dort nicht nur im Parlament, sondern auch insgesamt als Partei das getragen haben und da Flagge gezeigt haben, die sich nach der Entscheidung ja auch organisiert haben, auch im Widerstand, aber auch im Exil organisiert haben, weil natürlich dann irgendwie gebrandmarkt als Vaterlandsverräter, aber eigentlich eben diejenigen, die sich um Deutschland verdient gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir wollen Deutschland eben nicht einer Diktatur überlassen, nicht den Nazis überlassen, zu viele zu Lebzeiten dann ja auch eben verklärt wurden und dass nicht alle so dann mehr miterleben konnten, dass dieser Kampf am Ende Früchte getragen hat und das demokratische Land, in dem wir heute leben, begründet wurde. Für mich ist es halt nochmal wichtig, einerseits waren ja auch schon Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verhaftet, die auch als Parlamentarier nicht mitstimmen durften und die KPD-Abgeordneten eben auch nicht. Und all das ist passiert, ohne dass die NSDAP seinerzeit eine absolute Mehrheit gehabt hätte. Und deswegen finde ich es immer, wenn man jetzt schon mal einmal vorspringt in die heutige Zeit, gut, knapp 100 Jahre weiter, dann sollten wir uns das zu denken geben, wenn ich all diese Debatten sehe und die Meinungsäußerung von AfD-Größen, die sich genau in dieser Rhetorik einordnen. Mhm. Und wenn man jetzt mal guckt, die Entwicklung der SPD, klar, dann vor allem in Westdeutschland zunächst, weil in Ostdeutschland gab es ja dann eben den Zwangszusammenschluss und eben nicht die Möglichkeit, in freien Wahlen anzutreten. Das kam dann erst mit der Wiedervereinigung, die Möglichkeit. Hat die SPD nicht nur das Grundgesetz geprägt, auch gerade mit Blick auf die Gleichheit der Geschlechter, eine, glaube ich, ganz wichtige Leistung, die von SozialdemokratInnen auf den Weg gebracht wurde, unheimlich wichtig, war, glaube ich, nicht so selbstverständlich kurz nach dem Krieg, dass man das so klar da reinschreibt, die Grundlagen also geschaffen hat. Was man nicht geschafft hat und was natürlich am Anfang, glaube ich, sehr wehgetan haben muss, wenn ich mich da so reinversetze, dass man nicht geschafft hat, die Mehrheit der Bevölkerung bei den Wahlen schon zu mobilisieren, sondern gerade am Anfang eben in der Opposition Platz nehmen musste und schauen musste, wie ja unter anderen Namen dann die Zentrumspartei, sage ich mal in Anführungszeichen, CDU, CSU dann Regierung gebildet haben. Das hat sich dann ja mit Willy Brandt verändert. Also man hat ja dann eher in den Bundesländern Verantwortung übernommen und sich einen Namen gemacht, auch Willy Brandt ja als Bürgermeister von Berlin. Gut, man könnte noch vorher auf Ernst Reuter verweisen. Ich fand, wir haben ja nicht ohne Grund auch in unserer Region ein Ernst-Reuter-Haus, bekannt mit Schaut auf diese Stadt. Also die, ich sag mal, historisch einprägsamsten Begriffe sind immer, immer sehr kurz, ne? Mit Blick auf ja auch die isolierte Stadt Berlin, die geteilt war und in der Ostzone dann auch irgendwie versorgt werden musste. Aber auch der Weg Richtung, ja, heute würden wir die Ostpolitik sicherlich nochmal anders bewerten, aber in dem historischen Kontext ja auf jeden Fall die Grundlage für die Einheit geliefert hat. Auch Willy Brandts Entspannungspolitik, die Aussöhnung, was ihm ja zur Lebzeit auch und gerade in der, wo er politische Verantwortung getragen hat, nicht nur Freunde eingebracht hat, was ja sehr umstritten eher und kontrovers war. Und heute sagen eigentlich über alle Lager hinweg, dass das richtig und wichtig war. Mit unterschiedlichen, ich sag mal, Euphorien verbunden, aber da ist man sich weitestgehend, glaube ich, einig. Und Helmut Schmidt, der sicherlich in einer ganz anderen pragmatischen Form auch, wenn ich an RAF denke und die Erfahrung mit Terrorismus, das ist ja nicht etwas der Neuzeit, sondern da gibt es ja durchaus schon historisch klar, einen anderen Kontext und mit einer anderen politischen Richtung versehen, aber durchaus ja ähnliche Situationen. NATO-Doppelbeschluss, also ganz wichtige Landmarken. Dann der Gang wieder in die Opposition. Ich glaube, der tat auch ziemlich weh, vor allem die Art und Weise, wie dann die FDP die Seiten gewechselt hat und dann für andere Mehrheiten gesorgt hat. Und 16 Jahre Kohl, würde ich sagen, mit Kohl habe ich jetzt natürlich auch noch nicht so viele Erinnerungen verbunden, aber man hat dann gemerkt, dass ja auch vieles aufzuräumen ist und dann, ja, 98 mit der Bundestagswahl wieder einen Kanzler stellen zu können, auch wenn der als Altkanzler sehr fragwürdige Ansichten vertritt. So muss man doch sagen, hat man in der Zeit auch versucht, viel zu modernisieren.
Ja, und ja, er ist ja nicht so in diese Kanzlerzeit gegangen. Also es ist ja, wie du sagst, in der Altkanzlerzeit, das ist ja nochmal was anderes, ne?
Genau, also ich würde sagen, auch politisch gibt es sicherlich einiges, was wir auch aufarbeiten mussten nach den rot-grünen Jahren und was wir auch getan haben als Partei, aber das gehört, glaube ich, dazu. Man kann auch in guter Absicht Reformen voranbringen, die eben mutig sind, die auch schmerzhaft sind in dem Moment, wo man sie vollzieht. Aber das Wichtige ist, dass man in der Politik auch eingestehen kann, wenn man mal eine Fehlentwicklung mit zu verantworten hat und dann in der Verantwortung auch zu sein und die auch die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, wir wollen das dann ändern und korrigieren. Mhm. Das haben wir an vielen Stellen ja auch als Partei danach gemacht. Mhm. Und wir freuen uns ja, dass wir aktuell dann den vierten Bundeskanzler stellen dürfen mit einer leicht, ich sag mal, norddeutschen, also wir haben jetzt so einen norddeutschen Überhang bei den Kanzlern. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir da noch ein bisschen mehr Varianz reinbekommen, aber erstmal darf der Olaf das noch ein bisschen machen.
Okay, sehr gut. Und dann schicken wir jemanden aus Nordrhein-Westfalen irgendwann hinterher. Das ist ein guter Plan, finde ich. Jetzt hast du das alles sehr schön zusammengefasst.
Und war viel zu lang.
Aber wir sind ja hier nicht in der Schule. Und es gibt jetzt keine Noten für die mündliche Prüfung in der Geschichte der SPD. Ist denn Geschichtsunterricht so? Oder wie ist Geschichtsunterricht heute in der Schule, Matthias? Und erzähl mir mal ein bisschen von deinem Alltag als Lehrer. Warum bist du Lehrer geworden? Und wie ist das jetzt in der Schule? Was hat sich verändert in den letzten Jahren?
Ja, vielleicht knüpfe ich an der letzten Frage an, warum ich Lehrer geworden bin.
Ja, sehr gut.
Wegen 12 Wochen Ferien und weil ich nichts anderes kann. Nein, ganz so ist es nicht. Also ich bin Lehrer geworden, weil mich zum einen die beiden Fächer interessieren, also Sozialwissenschaften und Geschichte, weil ich das total spannend finde, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil das für mich so Fächer sind, ich sage mal, das sind für mich so die Welterklärer. Also wenn ich mir die Tagesschau angucke, wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich mir den Kalender angucke und schaue, wann haben wir frei, wann haben wir nicht frei, wann wen irgendwo Flaggen auf Halbmast und wann nicht, dann muss ich zwangsläufig mich mit Gesellschaft, mich mit Politik, mich mit Wirtschaft auseinandersetzen und auch immer gucken, woher das Ganze kommt. Also von daher finde ich die beiden Fächer total spannend und brenne dafür. Und das andere ist, dass ich jeden Tag zumindest mit der inneren Einstellung in den Beruf reingehe, dass ich einen Teil dieser Begeisterung hoffe, auch auf andere Menschen übertragen zu können. Und wenn ich jeden Tag nur einen erreiche, der nicht nur schlauer aus dem Unterricht rausgeht, als reingekommen ist, sondern auch noch sagt, jo, war gar nicht so übel und irgendwas davon mitnimmt und vielleicht in 3-4 Jahren, vielleicht auch sogar nach der Schule noch denkt, das haben wir damals irgendwie gelernt und da kann ich dran anknüpfen, dann glaube ich, habe ich schon was erreicht, ja.
Auf jeden Fall, da hast du ganz bestimmt. Aber wie ist denn das so, ich sag's jetzt mal so aus, sagen wir, Muttersicht vielleicht und als außenstehende Journalistin. Wie ist das denn mit der Aufmerksamkeitsspanne, wenn man jetzt, also wenn du sagst, so, ich möchte jemanden ein bisschen schlauer machen, als er in den Unterricht reingekommen ist, kann man mit Geschichte und Sozialwissenschaften die Jugendlichen, die ja ihre also ihre Freizeit zum größten Teil vermutlich in sozialen Medien verbringen und also im, sagen wir mal, im schlimmsten Fall ihren großen Teil ihrer Freizeit und die auch ihre Nachrichten und das Einordnen von Weltgeschehen immer durch diese sozialen Medienfilter irgendwie serviert bekommen. Also ich vermute mal, ich weiß nicht, wie das bei deinen Klassen ist oder bei den Kursen, die du gibst, sprecht ihr darüber, wo bekommt ihr Nachrichten her, wie geht ihr damit um, guckt ihr Tagesschau oder was auch immer und wie, also was ist da dein Eindruck von den Jugendlichen in Mal?
Also grundsätzlich glaube ich schon oder hoffe ich, dass ich mit den Fächern, die durchaus erreichen kann, die Kinder und Jugendlichen oder jungen Erwachsenen kurz vorm Abiturjahr, was auch immer abhängig ist vom Thema, also beispielsweise eine Klasse 6, wenn man sich mit den Römern beschäftigt, natürlich ist das spannend. Alle wollen Gladiatoren sein, alle wollen sich vorstellen, im Kolosseum zu sitzen. Da kriegt man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit.
Imperator sein?
Bitte?
Will auch jemand Imperator sein?
Ja, die Klassenclowns wollen meistens auch Imperator sein und dann auch so wie Nero den Daumen nach oben oder nach unten halten über ihre nicht so lieben Mitkollegen und Kolleginnen. Also das kriegt man auf jeden Fall, aber auch gerade in der Oberstufe oder Klasse 9, Klasse 10, wenn sie etwas älter werden und merken, Mensch, irgendwann muss ich hier mal raus aus diesem System, irgendwann muss ich mich mal orientieren, irgendwann muss ich nicht mehr oder kann nicht mehr bei Mama und Papa alles vorserviert bekommen, sondern ich muss mich auseinandersetzen mit dem Hier und Jetzt. Ist immer so ein abgedroschenes Sprichwort, aber ich finde, dass das passt. Die Zukunft passiert, ob man will oder nicht. Und am besten ist es, man bereitet sich drauf vor und hat Anknüpfungspunkte, an denen man sich orientieren kann. Und ich glaube, dass die beiden Fächer, ohne jetzt den Kollegen, die andere Fächer unterrichten, jetzt irgendwie Knüppel zwischen die Beine zu werfen.
Alle Lateinlehrer so, oh Mensch.
Genau. Oder Sport oder Kunst oder so. Nein, auf gar keinen Fall. Jedes Fach hat damit Sicherheit seine Berechtigung. Aber ich glaube, die Fächer werden nicht weniger wichtig, was mich auf der einen Seite freut und auf der anderen Seite, was eigentlich auch immer ein Indiz dafür ist, dass der Gesellschaft und der Demokratie vielleicht nicht ganz so gut wird, wenn die Fächer wichtiger werden, weil die Probleme einfach mehr werden und das ganze Weltgeschehen einfach komplexer wird. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn Kinder und Jugendliche einen gut strukturierten Unterricht in diesen Fächern bekommen, um eben, auch wenn sie sich hinterher vielleicht bewusst davon verabschieden und das Fach abwählen, weil sie sagen, das ist nicht meins, ist ja auch völlig legitim, aber wenigstens mal so ein paar Horizonte, ein paar Einblicke bekommen haben, ein paar Leitlinien mit auf den Weg bekommen haben, die sie, wenn sie später das sich für notwendig erachten, wieder zunutze machen können.
Stimmt, auf jeden Fall, ja.
Ja, und es hilft ja, wenn man das Wissen aus dem Geschichtsunterricht mitnimmt, zu erkennen, was in der heutigen Zeit, also Brian hat da vorhin schon den Bogen geschlagen zu aktuell eintretenden politischen Ereignissen, dass man weiß, so etwas ist schon mal passiert, das dürfen wir nicht nochmal passieren lassen, und wir müssen rechtzeitig wahrnehmen, was sich denn da jetzt gerade so an Entwicklungen breit macht. Und das ist ja dann auch, da hat Schule natürlich dann jetzt auch gerade eine enorme Verantwortung, wenn das aus dem Elternhaus, jetzt hast du gerade gesagt, man muss sich von den Eltern natürlich irgendwann lösen. Im Idealfall hat man Eltern, die sich mit einem hinsetzen und sagen, ey, lass uns mal eben über den Zeitungsartikel reden oder guck mal bitte die Sondersendung heute Abend mit, jetzt gerade aktuell die Iran-Israel-Geschichte. Da habe ich meinen Kindern sofort gesagt, ey, dann gucken wir im Zweifel Logo-Kindernachrichten und dann erst die Tagesschau, damit ihr zumindest schon mal wisst, so, wie muss ich das denn jetzt alles überhaupt einsortieren? Ist dir das, also es klang es zumindest gerade, sehr bewusst, was du da für eine Verantwortung hast als Lehrer oder was ihr als Schule für eine Verantwortung habt, oder?
Ja und nein. Also ja, auf der theoretischen Ebene. Wenn ich mich in ruhigen 5 Minuten hinsetze, bin ich mir dessen durchaus bewusst. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in den Klassenraum reingehe und denke, oh, jetzt musst du jetzt aber wirklich 45 Minuten Vollgas geben hier versuchen, die Welt zu retten, weil du bist derjenige, an dessen Schicksal quasi das hier der anderen 20 oder 25 hängt. Das ist es nicht. Aber es gibt immer Momente, wo ich selber ein bisschen erschrocken bin. Ich kann das durchaus sagen. In Klasse 8 gab es vor 4, 5 Wochen mal den Vorfall, dass der Kollege, der die Klassenleitung hat, eine große Weltkarte aufgehängt hat, weil er da irgendwas erklären wollte. Und dann fiel der Kommentar, können wir da Israel ausschneiden? So, wow. Das sind Dinge, da muss man drüber reden. Und da muss man auch mal genau hingucken und sich wirklich fragen und hinsetzen, woher kommt diese Einstellung? Eine Achtklässlerin oder ein Achtklässler, da fällt sowas ja nicht aus dem vom Himmel, so eine Einstellung, sondern da muss man wirklich konkret das auffassen und entweder im Politik- oder Geschichtsunterricht oder auch in der Klassenleiterstunde drüber sprechen, wo kommen eigentlich die Informationen her, was für Nachrichtenkanäle werden zu Hause genutzt, werden überhaupt Nachrichtenkanäle genutzt oder geht das nur über TikTok oder andere Plattformen? Und wenn dann solche Äußerungen fallen und darauf gibt es dann Widerworte aus dem Klassenverband, entweder weil es in die komplett andere Richtung geht oder weil irgendwann der Großteil der Klasse sagt, das nervt nur noch, wir kommen sowieso nicht mehr mit, weil wir haben gar keine Ahnung von dem Thema, die schalten dann ab, dann merkt man, dass es brodelt in der Gesellschaft, weil alles, was in den Elternhäusern, im Freundeskreis irgendwie durch die Gegend wabert, kulminiert irgendwann im Klassenraum und wenn es dann ja kracht, dann ist es häufig zu spät, um das nochmal konkret aufzufassen.
Und da muss man auch echt fix sein als Lehrer, das dann ganz schnell einzusortieren. Wie geht man mit so einer Situation um, oder?
Ja, also das ist, ich meine, im Lehrerzimmer scherzen wir manchmal darum, wir kommen uns manchmal vor wie so TV-Moderatoren, wo plötzlich irgendwie die Live-Schalte nicht klappt oder irgendwas anderes passiert. Also man muss sehr gutes Improvisationsvermögen haben und auch ein Gespür dafür. Also auf der einen Seite eingehen auf die Dinge, die passieren, auf der anderen Seite aber auch einschätzen, mache ich da jetzt eine große Sache draus, schmeiße ich meinen Plan für die Stunde über den Haufen oder versuche ich das vielleicht mal in der 5-Minuten-Pause oder nach der Stunde mit den betroffenen Schülern selber zu regeln, weil man merkt, sonst geht mir hier die komplette Klasse flöten.
Ja, mir ist das letztens, oder uns ist das letztens passiert, dass unser Teenager jetzt 15 nach Hause gekommen ist und gesagt hat, also vor irgendwelchen Ferien war das, wir haben heute im Vertretungsunterricht, irgendwie hat der Vertretungslehrer einfach einen Film angemacht und uns nach 90 Minuten dann nach Hause geschickt. Und ich glaube, Mama, ich habe da mal noch eine Frage, nicht so, welcher Film war denn das? Da war das Schindlers Liste. Und ohne, dass das vorher besprochen wurde oder es hinterher eine Möglichkeit gab, das weiter zu vertiefen. Und nach 90 Minuten ist der Film ja nicht zu Ende. Und dann kommt mein Teenager nach Hause und sagt, was ist denn jetzt mit den Schindler-Juden passiert? Sind die jetzt alle gestorben oder nicht? Oder was? Wie war das denn alles? Und dann mussten wir den Film hier nochmal gucken. Und dann habe ich das im Freundeskreis erzählt. Und dann sagte eine frühere Schulkameradin von mir, also ich habe 1997 Abitur gemacht, das ist also schon echt ganz schön lange her, aber an dem Gymnasium, wo ich war, da war das für die 9. Klassen Pflicht, Schindlers Liste zu gucken. Also es gab einen Lehrer an der Schule, der hat immer so einen Filmclub geleitet und der hat dann dafür gesorgt, dass die 9. Klassen geschlossen in der Aula saßen und Schindlers Liste gucken mussten. Und wenn jemand zu sehr mitgenommen war und unter Probleme hatte, dann durften die kurz rausgehen. Aber es standen 5 Lehrer und Lehrerinnen draußen, haben das Gespräch angeboten und haben aber das Kind dann wieder reingeschickt und haben gesagt, okay, wir reden darüber, aber jetzt kannst du den Film auch weitergucken. Und das war früher Pflicht, das machen die, glaube ich, nicht mehr. Aber so ein kleines bisschen, denke ich, das wäre gar nicht verkehrt, weil man daran wirklich sehr viel erklären kann und sehr viel sehen kann. Und wir haben den dann tatsächlich mit unserem Teenager hinterher hier zu Hause dann nochmal ganz geguckt. Und das Kind hat es durchgehalten, aber hatte hinterher ausführlichen Gesprächsbedarf. So, also das
kann ich mir gut vorstellen.
Das war schon, und es ist schon, also ich habe schon durchaus Kinder, die sich mit dem Dritten Reich schon beschäftigt haben, aber immer nur so in Büchern oder in kurzen Artikeln, in dem Umfang, wie Schindlers Liste das dann präsentiert, in Anführungszeichen, das war dann schon eine Hausnummer. Aber ich bleibe noch mal bei dem Schulthema tatsächlich, weil Brian kriegt Besuch von dir und deiner Klasse, oder Matthias? Was ist denn da los? Erzähl mal.
Ja, ganz unglückliche Umstände. Nein, auf gar keinen Fall. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Also ich bin in der Oberstufe auch tätig am Gymnasium logischerweise und habe da seit 2 Kurse im Fach Sozialwissenschaften. Das ist ein Fach aus eine Mischung aus Wirtschaft, Politik und Soziologie oder Gesellschaftslehre. Und ja, da war es mir eigentlich ein Anliegen, wenn man schon Jugendliche, interessierte Jugendliche hat, die dieses Fach aktiv wählen, also ist eine bewusste Entscheidung, dann sollte denen eigentlich auch die Möglichkeit gegeben werden, gerade in Zeiten wie heute mal nach Berlin zu kommen, sich sowohl einmal die Hauptstadt anzuschauen, weil ich finde, da ist jeder Quadratmeter Geschichte und also Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit in einem. Vielleicht nicht unbedingt die architektonisch schönste Stadt in allen Ecken, aber auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Stadt.
Das ist ja mal die schönste.
Genau, also wenn wir aus Mal kommen, dann haben die anderen Städte es ja sowieso schon mal sehr, sehr schwer.
Entschuldigung, ich sitze übrigens in Haltern, für alle, die aus Haltern zuhören. Hey, das ist auch schön. Das ist
die schönste Stadt und dann kommen die anderen. Und also,
genau, wir machen da mal ein Ranking bei Gelegenheit.
Genau, wie Böhmermann sagte, das westfälische Versailles. Ja, und
man muss es wissen.
Der muss es wissen, genau. Er war schon oft genug da.
Das stimmt allerdings. Also beim Grimme-Preis habe ich ihn schon mehrfach getroffen.
Ja, er hatte sich, glaube ich, auch schon des Öfteren mit unserem Bürgermeister unterhalten. Und ich glaube, in irgendeinem Reel gab es sogar Ausführungen zum Stadtwappen, weil er dachte, irgendwie die Krampe sei ein USB-Kopfhörer oder irgendwie so.
Also, ja.
Okay, ja. Sehr versiert, der Böhmi.
Sehr versiert, der Böhmi, ja. Na, aber das war mir eigentlich ein Anliegen oder uns als Schule und als Fachschaft auch, denen einfach diese politische Bildung zu ermöglichen und auch mal mit einem Politiker selber ins Gespräch zu kommen. Weil vom Buch aufschlagen und von so einem 20x25 Farbfoto irgendwie vom Bundestag sich vorstellen, ja, jetzt haben die alle irgendwie Plan von der Politik und jetzt werden die alle zu super mündigen Bürgern und wählen nur noch freiheitlich-demokratische Parteien. Das ist ja ein bisschen naiv. Also mal nach Berlin zu fahren und das auch mal wirklich zu erleben und aus erster Hand zu erfahren, was es auch heißt, Politik zu machen. Das ist ja nicht nur, der eine hat Meinung A und Meinung B und wir einigen uns auf einen Kompromiss und alle sind zufrieden, sondern das heißt ja auch mal, ich gewinne, ich verliere, ich hadere, es wird sehr lange diskutiert, dann ist man manchmal zufrieden, dann ist man nicht zufrieden. Das Aushalten dieser Gegensätze und der Spannungen, da wird ja Brian noch ganz andere Lieder von erzählen können, finde ich, ist ganz wichtig, weil das ja nicht nur was dann Fachliches zu tun hat, sondern da geht es ja auch um Charakterbildung. Ne? Mhm. Ich meine, der ganze Alltag, das Erwachsenensein ist ja so, dass ich nicht immer das bekomme, was ich mir wünsche. So, und das miteinander zu verknüpfen, finde ich, ist einfach eine tolle Gelegenheit. Und von daher freuen sich nicht nur die Kurse, sondern freue ich mich, dass wir im Juni da nach Berlin fahren können.
Sehr schön. Wie lange habt ihr Zeit in Berlin?
Eine ganze Woche, also eine ganze Arbeitswoche, fünf Tage.
Sehr gut. Und Brian, das heißt, du führst dann alle einmal durch den Bundestag und zeigst die wichtigsten Ecken Berlins oder wie wird das laufen?
Also die wichtigsten Ecken Berlins, glaube ich, das machen die auf eigene Faust. Vor allem bestimmen, was die wichtigen Ecken sind. Ich glaube, da wird es auch nochmal eine unterschiedliche Wahrnehmung zwischen den Schülerinnen und Schülern geben und Matthias, das, was du vorbereiten wirst. Aber ich glaube, was man bei so einer Klassenfahrt ja auch immer weiß, es ist ja je nach Tageszeit auch die Möglichkeit, da diesen Kompromiss zu finden, den du so schön beschrieben hast, um den es in der Hauptstadt häufig geht. Aber ich habe natürlich die Gelegenheit, neben dem Gespräch, das wir führen werden, worauf ich mich schon sehr freue, weil die Gespräche immer auch spannend sind, weil immer auch ganz unterschiedliche Themen eingebracht werden. Man kann sich gar nicht so darauf vorbereiten. Es ist nicht so, dass jede Schulklasse die gleichen Themen mitbringt. Das ist immer ganz abhängig von den Schülerinnen und Schülern, manchmal auch von den Lehrerinnen und Lehrern, die sich dann auch manchmal beteiligen mit Fragen. Also das ist bunt gemischt, das macht immer Spaß. Aber insgesamt hatte ich ja schon mal gesagt, wenn Besuchergruppen da sind. Ich hatte jetzt gerade erst wieder eine Besuchergruppe in Berlin, nämlich auch einen Tag morgens hin und abends dann wieder zurückgefahren, damit ich mit denen sprechen konnte und ja, da denen so ein bisschen im Bundestag zu zeigen, je nachdem, wie die Möglichkeit sein wird, auf jeden Fall auf der Besuchertribüne auch mal Platz zu nehmen und auch den Plenarsaal dann auch direkt zu sehen und nicht nur vom Foto oder aus irgendeinem Videobild. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man stellt dann immer fest, der ist ja gar nicht so groß, wie das immer aussieht. Und vielleicht auch mal so eine Debatte zu folgen, die im Plenum dann gerade läuft. Das hat man natürlich nicht in Hand, welches Thema es ist. Ich glaube, das ist schon immer wichtig und ich stimme Matthias absolut zu. Es geht schon darum, nicht nur irgendwie damit einen Wissensstand X da rauszugehen und irgendeine Listeabgabe zu haben, sondern einfach für sich eine Vorstellung davon zu haben, was passiert da und wo finde ich vielleicht auch Ansprechpartner. Also mir ist immer wichtig, auch unabhängig vom Alter der Schülerinnen und Schüler zu signalisieren, ich bin ja im Moment euer Vertreter in Berlin und euer Anliegen ist für mich wichtig. Und auch wenn ihr das Anliegen jetzt vielleicht selber noch gar nicht für so wichtig empfindet, habt ihr ja einen Anspruch darauf, dass ich mich damit auseinandersetze. Und vor allem, wenn mehrere aus der Klasse das Anliegen teilen oder die mehrere haben, die das Anliegen an mich herantragen, hat es ja nochmal mehr Gewicht. Und das so ein bisschen zu vermitteln, das ist schon die Chance. Und so ein bisschen einen Einblick zu geben auch, dass wir ja nicht nur Politiker sind, sondern eben auch Bürgerinnen und Bürger, also Menschen des Alltags. Auch ich finde, diese Seite ist in Zeiten wie diesen nochmal besonders wichtig zu vermitteln, weil manche sich das dann im Internet mit den Hassparolen ja auch sehr einfach machen und so den Eindruck gewinnen, wir gegen die da oben. Und das, finde ich, kann man sehr einfach im Gespräch miteinander auch widerlegen. Und da will ich so viele Gespräche führen, wie es irgendwie geht. Und vor allem natürlich mit Schülerinnen und Schülern, weil die das vielleicht auch nochmal weitertragen, auch vielleicht mal zu Hause erzählen, wie das Gespräch war. Und ja, also mir macht das immer großen Spaß. Vor allem, wenn ich da merke, dass da auch kritische Fragen kommen, weil auch darum geht. Es soll ja nicht nur immer alles unhinterfragt mitgenommen werden, sondern man darf das ja auch mal hinterfragen. Man muss es auch hinterfragen, was einem gesagt wird.
Ja.
Das finde ich auch wichtig.
Also ich kann das übrigens, Matthias, ich kann dir das schon jetzt verraten. Brian und sein Team nehmen das sehr ernst, wenn Leute zu Besuch kommen, gerade jüngere Leute, und nehmen sich wirklich viel Zeit, finde ich. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das, als ich das letzte Mal in Berlin war, das habe ich als ganz toll empfunden, dass sie mir ganz viele Sachen gezeigt haben und da bei eben wie Brian gerade so ein bisschen tief stapelnd gesagt hat, ihr seid extrem nahbar und menschlich dabei und das da wird nämlich diese Barriere abgebaut. Da im Bundestag, da sitzen nur AkademikerInnen und nur Leute, da komme ich sowieso nie hin und das kann ich nie erreichen, sondern das sind Menschen wie wir alle und die brennen für ihren Beruf und die arbeiten da tatsächlich an etwas, was uns alle betrifft. Und wenn man das den Jugendlichen vermitteln kann, wenn man das mitnehmen kann, dann hat man schon, glaube ich, den wichtigsten Teil der Politik verstanden eigentlich.
Dann hoffe ich mal für mich und gerade für die beiden Kurse, dass entsprechend auch die Schwerpunktsetzung und auch das Zuhören auch so ist, wie das dann manchmal sein sollte. Es ist bei 17-, 18-Jährigen manchmal nicht immer so, dass man einer Meinung ist, was so die...
Daran können wir uns ja auch noch dran erinnern. Also ist ja nicht so, dass das mal anders war. Das sind so Debatten, umso älter Kolleginnen und Kollegen auch werden und sich darüber austauschen, habe ich das Gefühl, es immer weiter in Vergessenheit gerät. Also ich nehme da jetzt jedenfalls gar nicht so einen großen Unterschied wahr, wenn ich an die eigene Schulzeit denke. Und ich glaube, das muss man auch vermitteln und auch aushalten können. Außerdem gibt es ja auch Möglichkeiten, nicht nur die du im Unterricht kennst, wie man sich die Aufmerksamkeit zurückholt. Das lernt man nach dem ein oder anderen Gespräch mit Schülerinnen und Schülern auch in der Politik.
Ja. Ich werde in der nächsten Aufzeichnung werde ich mal nachfragen, wenn die nach diesem Besuch ist, dann will ich mal wissen, wie es gelaufen ist. Das musst du dann erzählen, Brian. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, lieber Matthias. Schön, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und zu hören, was so in Schule und Stadt so los ist in Mal. Und dir, lieber Brian, auch vielen Dank für das schöne Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.
Vielen Dank.
Bis nächste Mal und vielen Dank, Matthias. Und wir sehen uns in Berlin.
Wir sehen uns in Berlin. Danke.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl und Oerkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.
Das Zitat von Otto Wels ist das Original-Tonband zur Reichstagsrede vom 23. März zum Nationalistischen Ermächtigungsgesetz und stammt aus dem Tonarchiv der Friedrich-Ebert-Stiftung.